Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ich habe nichts zu verbergen. Sollen Sie doch meine Daten haben, hat Hans-Jürgen Bartsch ehrlich gesagt bis vor ein paar Jahren einmal gedacht. Das aber ist schon lange vorbei. Unsere heutige Sendung belegt eindringlich wie eindeutig, dass viele Menschen genau wissen wollen, was wir tun, auch wenn wir nichts zu verbergen haben.
Der Speichel, den ich da an der Flasche gelassen habe, der reicht aus, meine DNA zu rekonstruieren. Was meine Beispiele zeigen sollen, ist, dass wir im Prinzip keine Chance haben, uns zu verbergen.
Manche Unternehmen tauschen die Daten auch untereinander, nur sehr wenige verkaufen sie, weil das sind im Prinzip die Kronjuwelen. Ja? Das ist eigentlich das Wertvollste, das ist das, was die Unternehmen auch ausmacht.
Ist alles zu sehen, ne?
Krass. So, dass man relativ genau weiß, was die Person im Prinzip jeden Tag, jede Sekunde, jede Stunde so tut.
Einsicht in die eigenen Daten, wann man sich wo bewegt hat, reiche nicht. Wie können wir Firmen dazu bringen, hier uns dieses Agency Right, dieses Recht der Handlungsfreiheit einzuräumen?
Der Großangriff auf unsere Daten ist in vollem Gange. Sie werden nicht nur erhoben, sie kommunizieren schon mit mir die Daten, die da mit großer Gier gesammelt werden. Habe ich doch diese Woche Flaschenpfand zurückgegeben. Habe ich ein Handyfoto gemacht und meiner Frau gesendet. Der Betrag fürs Pfand war recht hoch. Ich hatte lange nicht unsere Getränkeecke ausgemistet. Noch bevor meine Frau das sehen konnte, meldete sich wer auch immer auf meinem Smartphone. Das weiß man ja nicht. Inhalt: Sie befinden sich in der und der Stadt bei dem und dem Getränkehändler. Wollen Sie hier eine gute Bewertung für das Unternehmen abgeben? Totalüberwachung. Ich habe sofort meinen Standort ausgeschaltet, den hatte ich versehentlich an. Das war's. Wir zeigen euch heute allerhand fiese Tricks, angefangen bei Technologieunternehmen bis hin zu Geheimdiensten, die überall auf der Welt dauerhaft ausspähen. Und wir zeigen, wer was dagegen unternimmt. Wieder von der Republika in Berlin. Gleich drei Vorträge haben wir heute. Die Kollegin Svea Eckert vom NDR fängt an. Sie hat im vergangenen Jahr undercover Datensätze über euch, über mich, über Politiker erhalten. Millionen. Mit noch mehr Millionen URLs. Die lückenlose Überwachung durch Unternehmen. Und die User den URLs zuordnen? Von wegen anonym. Der Physiker Andreas Deves hat anonymisiert. Meist ein Kinderspiel.
Das ist die Bundestagsabgeordnete Valerie Wilms von den Grünen. Die sitzt im Verkehrsausschuss. Und hören wir mal ganz kurz an, was sie in dem Beitrag unter anderem zu sagen hatte.
Ist alles zu sehen, ne?
Scheiße.
Ja, und ich möchte euch nicht vorenthalten, was wir ihr da gezeigt haben. Ich bin damals in ihr Büro gekommen, um ihr ihre Daten zu übergeben. Daten, die ich bekommen hatte, und wir gucken uns Ausschnitte davon an. Sie hat es erlaubt, dass ich das hier zeige. Da sieht man zum Beispiel, das geht so ganz profan los, 1.8., sie ist Frühaufsteherin, 6 Uhr morgens Banking und 2 Minuten später Banking, was man so macht morgens. Dann kommen viele Zeitungen, Medien und so geht das weiter. Das ist im Prinzip die Browser-History von Valerie Wilms. Ich scroll sozusagen mal durch. Im August macht man ja auch gerne seine Steuererklärung. Und im Prinzip jede einzelne URL, die ich ansurfe, ist hiermit enthalten. Die ist irgendwie nicht gepixelt oder verschlüsselt. Das heißt, alle Informationen, die von der Webseite in die URL gehoben werden, finden sich dann auch in der Browser History wieder. Und im Prinzip jedes einzelne Formular ihrer Steuererklärung, das Valerie Wilms im August vergangenen Jahres angesurft hat. Da war sie natürlich nicht begeistert. Das sind Informationen, die sind unangenehm und vielleicht im besten Fall noch peinlich, können aber auch für Politiker problematisch sein. Auch ein Beispiel aus ihrer Browser-History, weil was machen wir auch im Netz? Wir suchen nach Informationen, vielleicht auch nach Rat. Und hier hat sie mal nach einem Medikament gesucht, Tebonin, das nutzt man so bei Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche. Auch darauf habe ich sie dann angesprochen in unserem Interview. Die Reaktion kurz anschauen.
Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich dieses Thebonin mir da reingeguckt habe. Das ist nicht schön, sowas nachträglich zu lesen. Vor allen Dingen verknüpft mit dem eigenen Namen. Ne?
Kommen wir dazu, wen wir da noch so gefunden haben mit dem eigenen Namen. Das zog sich im Prinzip durch die ganze Politik und auch durch viele Parteien. Das waren dann oft nicht die Personen selbst, sondern auch deren Büros und deren Mitarbeitern, was bei Politikern fast noch interessanter ist, weil die Büros oft zu den Themen recherchieren, die die Politiker beschäftigen, weil die Ansprechpartner raussuchen. Hier Martin Häusling von den Grünen im Europaparlament, den haben wir im Rahmen der Recherche auch getroffen. Zum Beispiel bei ihm war extrem viel Reisedaten dabei, die sein Büro für ihn gemacht hatte. Und das fand er sehr unangenehm, weil er sich dort auf diesen Reisen eben auch mit Leuten trifft, um sich um das Thema Lobbying zu unterhalten. Und genau solche Informationen eigentlich sind, die die Gegenseite sucht und wo dann Leute auch in Schwierigkeiten kommen können. Das Ganze zog sich im Prinzip bis hin ins Bundeskanzleramt. Aus dem Büro von Helge Braun war auch ein Mitarbeiter betroffen. Und natürlich die große Frage, woher kommen die Daten? Es gibt viele Unternehmen, die solche und ähnliche Daten sammeln. Die meisten Unternehmen benutzen diese Daten für ihre eigenen Zwecke. Das heißt, erstellen Analysen damit, bieten sowas Schönes an wie Facebook oder wie Google. Oder sie bereiten sie auf in großen Plattformen. Manche Unternehmen tauschen die Daten auch untereinander und nur sehr wenige verkaufen sie, weil das sind im Prinzip die Kronjuwelen. Ja, das ist eigentlich das Wertvollste, das ist das, was die Unternehmen auch ausmacht, diese Rohdaten. Dieser Teil dieser Branche hat uns deshalb besonders interessiert. Das sind alles Unternehmen, die im Prinzip versuchen, Daten zu generieren, Daten aufzukaufen. Und hier war meine Hoffnung besonders groß, dass wenn man mit der richtigen Begründung anfragt, dass man da auch Daten bekommen kann. Die richtige Begründung hieß Anna Rosenberg. Das war ich dann für ein paar Monate. Arbeitete bei einem hippen Start-up. Die Webseite war im Prinzip ein paar schöne Stockfotos und ein bisschen Text, so Buzzwords, so dass jeder dachte, diese Firma gibt es wirklich. Und eigentlich hatte die eben nur eine Mitarbeiterin, das war also Anna Rosenberg, die eben dann einen Großteil dieser Firmen antelefoniert hat, angeschrieben hat und eine gute Geschichte hatte, warum sie die Daten brauchte. Wir hatten gesagt, wir machen eine große Analyse für einen großen, sehr zahlungskräftigen Kunden zum Thema, eben was Verbraucher, Konsumenten interessiert, eine Großdatenanalyse. Und da bin ich tatsächlich so in engeren Kontakt gekommen mit einer Handvoll von Firmen am Ende dann. Und tatsächlich hat dann eine Firma uns auch die Möglichkeit gegeben, ein kostenloses sozusagen Probe-Abo zu bekommen, um uns mal anzufüttern und zu zeigen, was sie so im Petto haben. Das waren dann 3 Millionen deutsche Nutzer und das Ganze waren Clickstream-Daten von einem Monat. Das ist in Wirklichkeit sozusagen, ist das alles erhalten, sodass man relativ genau weiß, was die Person im Prinzip jeden Tag, jede Sekunde, jede Stunde so tut. Und wenn man da durchgeht, sieht man dann, dass die Person sich anscheinend bei der Deutschen Polizeigewerkschaft informiert, beim Deutschen Beamtenbund, also wird schon jemand in der Nähe von der Polizei sein, dann gibt man mal so ein Suchwort ein wie Ermittlungsverfahren. Das ist eine Google Translate-Abfrage, die die Person anscheinend gemacht hat. Google Translate hebt auch alle Informationen, die ihr dort eingeht, in die URL. Und in dem Moment, wo sie in der URL sind, sind sie halt auch in diesem Datentopf gewesen, auf den wir damals Zugriff hatten. Und auch Vorname, Nachname hatte die Person sich gleich mit übersetzen lassen. Und dementsprechend wussten wir auch, wer das dann ist. Ja, wer hat sie ausgespäht? Wir haben dann einen Test gemacht mit einem der betroffenen Personen und zwar relativ schnell klar anhand der Qualität der Daten, der Tiefe der Daten, dass es wahrscheinlich ein Add-on oder ein Browser-Plugin ist. Und wir haben dann einen Test gemacht mit einer Person, die im Prinzip ein Opfer war und die hat dann sukzessive Add-ons aus ihrem Browser deinstalliert, ist dann irgendwann sozusagen aus diesem Probetopf, aus diesem Trial raus verschwunden. Und wir hatten dann eine Vermutung, nachdem quasi das letzte deinstalliert wurde, dass es möglicherweise dieses Plugin sein konnte. Das nennt sich Web of Trust. Ist ganz interessant, was die so legal machen. Safe Web Search and Browsing war das. Also die gibt es auch immer noch. Und wir haben dann damals mit einem Experten zusammen einen Test gemacht. Mit Mike Kuketz war das. der sich das im Prinzip nochmal in einen sauberen Browser installiert hat, getestet hat und wir konnten ihn dann in unserem Datensatz wiederfinden, sodass wir bei dieser einen Sache eindeutig sicher sein konnten damals, dass es tatsächlich auch dieses Plugin ist, was diese Daten, die wir oben in den Browser eingeben, was diese Daten im Prinzip weitergibt. An der Stelle, glaube ich, ganz interessant ist natürlich, dann dürfen die das. Die haben ihre Privacy Policy ein bisschen geupdatet im Dezember dann, also das war nach unserer Berichterstattung. Und die schreiben das da im Prinzip auch rein, ne? Steht auch da, also man stimmt dem nicht zu, aber die schreiben das schon rein, dass sie die Webseiten, die man besucht und den Zeitstempel noch ein paar mehr Informationen auch an dritte Parteien weitergeben. Und dass sie aber sich große Mühe geben würden, diese Informationen auch zu anonymisieren. Ja, aber was für ein schwieriges Unterfangen das ist, und dazu kann Andreas dann was sagen, und wie einfach das ist, dann auch die Daten zu rekonstruieren, das war dann so Andreas' Job.
Genau, man kann sich natürlich jetzt fragen, warum ist es überhaupt möglich, solche Daten zu de-anonymisieren, also im Prinzip wieder eine Zuordnung zu einer gegebenen Person herzustellen. Und das Verfahren, das wir eingesetzt haben, ist relativ simpel. Wir hatten also einen anonymisierten Datensatz, der enthält verschiedene Attribute. Die kann man sich vorstellen wie Schubladen. Ich meine, wir schieben Leute ja gerne in bestimmte Schubladen. Wir können sagen, Frau Müller beispielsweise ist zwischen 30 und 35 Jahre alt. Wenn das der Fall wäre bei der Person, wäre dann entsprechend das Attribut hier gesetzt. Ansonsten wäre es nicht gesetzt. Und so hätten wir in unserem Datensatz eine Reihe von anonymisierten Nutzerdaten mit interessanten Eigenschaften, die eine Firma beispielsweise für Marketingzwecke nutzen kann. So, und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, Daten gibt es ja nicht nur von dieser einen Firma hier, sondern es gibt auch ganz viele öffentliche Daten oder andere Datensätze, die ich kaufen kann und wo vielleicht solche Sachen drin sind wie der Name einer Person. Also eine geschützte Eigenschaft, die ich in einem anonymen Datensatz eigentlich nie haben möchte. Und die Anonymisierung wird möglich, sobald ich in dem Datensatz, der mir hier aus öffentlichen Daten vorliegt, bestimmte Eigenschaften drin habe, die ich auch in meinem linken Datensatz finde. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel neben dem Name noch eine Information über die Adresse oder über den Wohnort hätte und die Informationen auch in anonymisierter Form in den linken Datensatz eingeflossen sind, kann ich einfach mal schauen, welche Person oder welche Elemente aus diesem Datensatz stimmen beispielsweise mit diesem einen Eintrag hier auf der rechten Seite überein. Und wenn ich jetzt einen Eintrag habe, also einen Nutzer, bei dem alle diese Eigenschaften sowohl im rechten als auch im linken Datensatz erfüllt sind, dann kann ich eigentlich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es schon vielleicht ja der gleiche Nutzer sein könnte. Ne? Weil wenn der im gleichen Alter ist, vielleicht an der gleichen Adresse wohnt oder am gleichen Ort, die gleichen Adressen hat und es sonst niemanden gibt in dem Datensatz, der genau diese Kombination hat, ist zumindest die Vermutung naheliegend, dass es ein Match sein könnte. Das heißt, da könnte ich dann hingehen und könnte nochmal schauen, habe ich vielleicht weitere Informationen, die diese Vermutung bestätigen können. So, und das ist der Prozess, den man De-Anonymisierung nennt. Also mit externen Kontextinformationen einen Datensatz, der eigentlich anonym ist, wieder auf eine einzelne Person zurückzuführen. So, in unserem Fall mussten wir gar nicht so viel Aufwand betreiben, weil die Daten sehr schlecht anonymisiert waren. Wir konnten in vielen Fällen einfach URLs benutzen, wie beispielsweise die Twitter Analytics Page hier, die nur dem eingeloggten Twitter-Nutzer zugänglich ist und auch glücklicherweise den Benutzernamen in der URL enthält, und konnten also einfach nach diesen URLs im Datensatz schauen und wussten dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, okay, der Datensatz gehört zu diesem Twitter-User, und da ist natürlich oft auch der Name dabei, das heißt, dann wussten wir auch den echten Namen der Person. Bei LinkedIn ist das ähnlich, da kann man sich beispielsweise die Profilseite anschauen, und wenn man auf sein eigenes Profilfoto draufklickt als eingeloggter Nutzer, kann man also auch eine relativ sichere Zuordnung von dem eingeloggten Benutzer auf diese Person vornehmen. Das heißt, in dem Fall war es wirklich relativ simpel, aufgrund dieser sehr schlecht anonymisierten Daten die Nutzer wieder zu identifizieren. So, man könnte sich aber natürlich auch vorstellen, dass man die Daten ein bisschen besser anonymisiert, dass man zum Beispiel die ganzen Angaben nach der Domain entfernt und also nur die Nutzer und die Domainnamen vielleicht in einem Datensatz speichert, was auch viele Anbieter beispielsweise in den USA jetzt mit den Daten machen dürfen. Da stellt sich allerdings heraus, dass es auch Möglichkeiten gibt, die Daten zu anonymisieren. Hier habe ich eine Publikation aus dem Jahr 2008, die das getan hat mit einem Datensatz, der von Netflix veröffentlicht wurde. Da waren also Filmbewertungen von einzelnen Nutzern drin. Das heißt, Nutzer A hat beispielsweise Filme A, B, C, D und E geschaut, hat die so und so bewertet. Und der Datensatz wurde veröffentlicht mit dem Ziel, bessere Vorhersagen für Filmempfehlungen zu machen. So, und die Forscher sind jetzt hier hingegangen, haben sich öffentliche Informationen besorgt, in dem Fall von der IMDb, also es ist eine Webseite, wo Leute Filme bewerten können, und haben sich einfach angeschaut, Nutzer auf IMDb, welche Filme haben die bewertet, und finde ich vielleicht in den Netflix-Datensatz auch Nutzer, die die gleichen Filme auf ähnliche Weise bewertet haben, und haben dann über dieses Matching, das wir auch vorher schon mal erklärt haben, die Zuordnung hingekriegt von dem IMDb-Nutzer zu diesem angeblich vermeintlich anonymisierten Netflix-Nutzer. Das heißt, es ist selbst mit guter Absicht nicht immer einfach, Daten robust zu anonymisieren und eine De-Anonymisierung auszuschließen. In dem Sinne können wir uns auch unseren Datensatz anschauen. Da haben wir ca. 3 Milliarden URLs drin gehabt. Die stammen von ungefähr 9 Millionen Webseiten und haben insgesamt 3 Millionen deutsche Nutzer repräsentiert. Und jetzt können wir uns mal angucken, ob wir das gleiche Verfahren anwenden können, um Nutzer, die ihre Domain-Daten in dem Datensatz drin haben, wieder zu identifizieren. So. Ich habe hier ein Beispiel, da habe ich einfach einen zufälligen Nutzer rausgezogen und habe die Domains angeschaut, die dieser sich angeguckt hat. So. Und wir könnten jetzt anschauen, aus dem ursprünglichen kompletten Datensatz haben wir 1 Million Nutzer, die in Frage kommen. Wir haben hier von den 3 Millionen Nutzern schon ein paar ausgeschlossen, anhand Kriterien wie Anzahl der URLs, die drin sind, im Datensatz beispielsweise. Das heißt, wir hätten hier 1 Million potenzielle Nutzer. Und wenn wir jetzt die erste Webseite nehmen, das ist GOG, das ist eine Gaming-Webseite, dann reduziert das die Anzahl der Personen in dem Datensatz, die diese Webseite besucht haben, schon sehr extrem auf 15.000 Nutzer. So, eine zweite Seite, die dieser Nutzer besucht hat, ist das Kundencenter von der Telekom. Wenn wir die Seite nehmen, dann gibt es in Kombination nur 367 Nutzer, die beide Seiten besucht haben. Und wenn ich das Spiel jetzt noch zweimal mache, hier mit der Sparda Bank beispielsweise und dem Handelsblatt, dann habe ich nur noch einen Nutzer in diesem Datensatz, der wirklich alle diese Seiten besucht hat. Das heißt, mit sehr wenigen Informationen, in dem Fall hier 4 einzelnen Webseiten oder Domains, bin ich schon in der Lage, von 1 Million Nutzer auf einen einzigen Nutzer die Anzahl der möglichen Matches zu reduzieren. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von öffentlichen Datensätzen, die eine Beziehung zu einer URL oder zu einem Ort herstellen, die ich dann wiederum nutzen kann, um mit den Daten, die wir in unserem Datensatz drin haben, eine Verknüpfung zu bekommen und entsprechende De-Anonymisierung durchzuführen. Das heißt, wenn man sich jetzt die Frage stellt, kann ich mich in meinen Daten irgendwie sinnvoll verstecken? Da kam auch eine Aussage dazu, dass man beispielsweise Plugins nutzen kann, um Rauschen zu erzeugen, wo man also Seiten besuchen würde oder zusätzliche Informationen in sein eigenes Profil reinbringen würde, um den Algorithmus zu verwirren. Mit dem Verfahren funktioniert das leider nicht, denn es ist stabil gegenüber der additiven Perturbation, wie man das nennt, weil man kann sich das so vorstellen, wenn hier schon ein Match besteht sozusagen, das heißt, ich habe mit einer gegebenen Zahl von Webseiten oder von Datenpunkten, die ich mir anschaue, bereits einen einzigen User in meinem Datensatz, der damit übereinstimmt, dann ist es auch egal, ob dieser User noch zusätzliche Datenpunkte oder Attribute hat, die wahr sind, weil ich ja schon eine Zuordnung hergestellt habe und alles, was darüber hinausgeht, was es also noch spezifischer machen würde, ist eigentlich für mich nutzlos in dem Sinne. Das heißt, ich kann mich in meinen Daten zumindest in diesem Fall hier nicht verstecken, indem ich zusätzliche Informationen generiere. So, was ist das Fazit, was man daraus mitnehmen kann? Na, zum einen ist es halt immer schwieriger, mit der großen Datenmenge und mit der Vielzahl an verschiedenen Datenpunkten, die wir generieren, überhaupt eine robuste Anonymisierung von Datensätzen zu machen, selbst wenn wir das wollen. Zum anderen ist es halt mit den öffentlich verfügbaren Datenquellen, die wir haben, heute immer einfacher, auch eine De-Anonymisierung über Drittinformationen zu machen. Und zum letzten ist es sehr einfach, bereits mit einer sehr, sehr kleinen Anzahl von Datenpunkten eine robuste Zurückführung auf einen Nutzer hinzubekommen. Das heißt, das nächste Mal, wenn Sie ein Bekannter fragt nach den Webseiten, die Sie besucht haben oder welche Urlaubsorte Sie toll finden oder Restaurants, seien Sie vielleicht vorsichtig mit der Antwort, weil wer weiß, ob das nicht auf einen Datensatz hier zurückgeführt werden kann, den Sie irgendwo anders vielleicht unbewusst hinterlassen haben. Kann man sich gegen sowas schützen? Ja, eingeschränkt zumindest. Das Wichtige ist natürlich, dass man sich einmal auf dem Client gegen Tracking schützt, das heißt, indem Sie beispielsweise ein Plugin wie uBlock hier nutzen und entsprechend Suchmaschinen, die datenschutzfreundlich sind. Das alleine reicht allerdings nicht aus, weil das IP-Tracking, also das Tracking auf Basis Ihrer IP-Adresse, meist schon ausreichend ist und gut genug, um zumindest eine grobe Zuordnung von Nutzern hinzubekommen. Das heißt, was Sie zusätzlich brauchen, ist einen Proxy-Dienst, beispielsweise im Extremfall das Tor-Netzwerk oder auch einen privaten Proxy-Anbieter, der idealerweise bei jedem Request Ihre IP-Adresse nochmal anpasst und es damit auch schwerer macht, eine Zuordnung zu einer Person herzustellen. Danke.
Diese Daten sind schon in den falschen Händen. Und damit meine ich nicht unsere, Das heißt, wir haben schon ganz viele Daten generiert. Also dieser Datenschatten ist schon längst da und der ist schon bei den Unternehmen draußen. Das heißt, selbst wenn wir etwas erreichen, selbst wenn wir uns schützen, können wir sozusagen uns erst ab morgen schützen. Und das, was wir aber an Daten bereits generiert haben, das liegt bei den Unternehmen und das ist da. Und am Ende gibt es eigentlich zwei Antworten. Das eine ist, schütz dich selbst. Und das andere ist tatsächlich eine politische Frage, die auch Politik beantworten muss und soll.
Ja, und ich meine, der Browserhersteller in dem Fall ist natürlich auch bedingt zumindest, nach unserer Auffassung zumindest, verantwortlich, auch sicherzustellen, dass kein Missbrauch einfach stattfinden kann. Das ist natürlich nicht immer einfach zu gewährleisten. Ansonsten geht es mit der EU-Datenschutzgrundverordnung vielleicht schon in die richtige Richtung, um auch Unternehmen, die solche Datensammlungen machen, einfacher belangen zu können. Momentan ist es nach unserem Eindruck eher ein Geschäft, das ein sehr geringes Risiko hat, selbst bei einer Erkennung entsprechend abgemahnt oder strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Das heißt, es ist eher der wilde Westen aktuell, was User-Daten angeht. Jeder versucht halt so viel zu sammeln. Ich finde die Daten natürlich extrem spannend, weil sie sehr gute Einsichten auch über einzelne Nutzer ermöglichen. Aber es gibt keine effektive Kontrolle, glaube ich, über die illegale oder legale Sammlung.
Andreas Deves und Svea Eckert weisen nach, wie flächendeckend unsere Daten ausgespäht und wie Kronjuwelen gehütet werden. Wissen über uns ist Macht, ist pures Geld. Da wir jetzt schon tief drin sind im Thema, fällt es leicht, Dr. Andreas Weigens zuzuhören. Der hat gerade ein Buch geschrieben, Data for the People, und darin beschreibt er, wie wir intimste Daten von uns sozusagen an jeder Theke abgeben, ohne darüber nachzudenken. Oder tut ihr das?
Hallo, wer von euch war gestern auf der Party? Ich war. Und ich habe ein Bier getrunken. Und als ich die Flasche zurückgegeben habe, da haben die mir gesagt, ich kriege einen Euro. Ich habe mir gedacht, warum kriege ich einen Euro für die Bierflasche? Denn der Speichel, den ich da an der Flasche gelassen habe, der reicht aus, meine DNA zu rekonstruieren. Und was ist denn der Wert meiner DNA? Weitaus mehr als einen Euro, würde ich mal annehmen. Also was ich in dem Vortrag machen möchte ist, ich gebe ein paar Beispiele über Daten, die wahrscheinlich ihr gar nicht euch im Klaren seid, dass ihr da hinterlassen habt. Alright. Was passiert eigentlich mit dem Wasser oder dem Bier, nachdem man es getrunken hat? Im MIT gibt es eine Gruppe, die analysieren Abwasser. Mit diesen Analysen können die herausfinden, was für Drogen zum Beispiel in dem Bereich, der dieses Abwasser reinfüttert, was da genommen wird. Selbst können Sie herausfinden, wie groß der Diabetesanteil ist. Allein auf der Grund der Produkte, die wir eben produzieren, ob wir es wollen oder nicht, irgendwo muss es ja hin. Oder ein anderes Beispiel. In San Francisco habe ich einen Smart Meter. Das Smart Meter schaut bei mir bis ins Schlafzimmer rein. Denkt ihr, was soll das? Was bedeutet ist, dass aufgrund zum Beispiel der Phasenunterschiede zwischen einem Elektromotor und einer Mikrowelle es dem Smart Meter gelingt zu sagen, was ich tatsächlich zu Hause wann einschalte. Kann ich da was dagegen tun? Nicht einfach. Ich kann mir durch einen Tesla kaufen und den irgendwie so als große Batterie zwischens Netz und mein Schlafzimmer tun. Aber die meisten von uns haben keine Chance, unserer BWAG, heißt glaube ich in Berlin, tatsächlich den Zugang zu geben, was wir damit machen. Oder wenn wir die Wäsche waschen. Ich habe so eine Waschmaschine, deren Wasserlevel hängt davon ab, wie viel ich jeweils in die Maschine tue. Das heißt, die BWAG weiß sogar nicht nur, wann ich wasche oder was ich wasche, sondern sogar, wie viel ich wasche. In New York ging es aufgrund Wasser und Elektrizität, ist es der Behörde gelungen, Flüchtlinge zu finden, die sich versteckt hatten, weil diese Sachen wie Wasser oder Elektrizität eben nicht zu verbergen sind. Was meine Beispiele zeigen sollen, ist, dass wir im Prinzip keine Chance haben, uns zu verbergen. Und das Ziel des Vortrags ist zu sagen, was wir dann tun werden. Aber ich habe noch ein weiteres Beispiel. GPS. Wir haben alle Handys, wir verwandten alle irgendwelche Navigatoren und das ist auch wieder die Notwendigkeit, dass ich zum Beispiel, wenn ich Google verwende, Google sagen muss, wo ich hin will. Zum Beispiel, wenn ich ein Taxi einsteige und der Taxifahrer fragt, wohin geht die Reise? Und ich sage, das sage ich Ihnen nicht, das wäre meine Privatsphäre, die verletzt würde. Dann geht die Reise nicht so schrecklich weit. So sagen wir alle Google, wo wir hinwollen. Vielleicht ändern wir die Hausnummer ja um ein, zwei Nummern, dass man nicht genau weiß, wo man im Endeffekt gelandet ist. Und ich muss natürlich Google auch sagen, wo ich gerade bin, denn sonst kann es mir nicht sagen, bei der nächsten Ecke bitte links abbiegen. Also das sind alles so Beispiele, wo wir Daten generieren, wo wir im Prinzip keine Chance haben, wenn wir die Welt, in die wir leben, Elektrizität, Wasser oder Google Service verwenden wollen. Aber sagen wir mal, wir möchten wirklich nicht unsere Geolocation mit anderen teilen. Gibt es eine Firma in Amerika, die heißt Vigilant Solutions. Was die machen ist, ganz unschuldig, die nehmen einfach Nummernschilder auf. Also Kraftfahrzeugkennzeichen. Das Ziel des Kraftfahrzeugkennzeichens ist natürlich zu sagen, was für ein Auto es sich handelt. Also da ist ja an sich nichts Verkehrtes dran. Und das machen die ganz systematisch. Sonst nichts. Also nicht irgendwie Bilder von Leuten, das macht ja Facebook schon. Nein, nur Kraftfahrzeugkennzeichen. Da stehen also auf öffentlichen Plätzen, aber vielleicht unter dem einen oder dem anderen Fenster bei jemandem zu Hause oder vielleicht zu einem oder anderen Auto. Also eine kleine Kamera, die einfach nachschaut, was sind die Kraftfahrzeugkennzeichen. Und die werden dann zusammengeführt. Wenn also jetzt hier Ihre Partnerin meint, Sie würden tatsächlich vielleicht etwas zu spät nach Hause kommen und sagen, nein, Schatzi, ich muss einfach immer so viel arbeiten. Für eine gewisse Fee kann sie natürlich dann auch rausfinden, wann dieses Auto tatsächlich wohin gefahren ist. Und dass sie vielleicht nicht bis abends um 10 im Büro waren, sondern um 5 tatsächlich woanders hingefahren sind. Worauf es mir hier drauf ankommt, ist, dass Daten, die an sich unschuldig sind, die jeder per Hand aufschreiben kann, durch diese Verknüpfung automatisch jetzt hier zu ihrem Bewegungsmuster, zumindest zu dem Bewegungsmuster ihres Autos führen können. Also selbst wenn wir jetzt sagen, GPS möchte ich nicht, ich verwende keinen Navigator, gibt es andere Arten rauszufinden, wo sie wann gerade sind und wo sie waren. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Ich habe noch ein Haus in China und habe da auch so mit Alibaba zum Beispiel zusammengearbeitet. Und ein Bekannter von mir, der schreibt die Software, der eine Firma, die Software für das Public Security Bureau, also praktisch die Polizeibehörde in China, schreibt. Und er hat mir erzählt, dass alle Schlösser in Hotels, also wo man so eine Keycard davor hält und geht es die Tür auf, zentral von der Polizei gestellt werden. Und dann in Real-Time, wenn bei Ihnen die Tür aufgemacht wird, ein Signal gemeldet wird. Und das sind keine Big Data, das sind Small Data. Tür auf. Sehr kleine Daten. Aber aufgrund dieser Daten gelingt es der Polizei zu wissen, ob da jemand eben mehr Traffic at night hat in seinem Zimmer, als man es als normaler Mensch haben würde. Drogenhändler, Prostituierte oder was auch immer als Geschäfte in Hotels blühen. Und dann ist es auch so, wenn sie Chinesen sind, da haben sie so eine ID-Karte, die wird in Real-Time direkt gemeldet, in welchem Zimmer sie sind. Das heißt also, 1984 in Orwell ist da schon relativ gut implementiert. Natürlich, die Kameras in Hotels, die implementiert werden, werden übrigens auch von der Polizei bereitgestellt und haben wirklich State-of-the-Art Face Recognition dabei. Ja, was hätte George Orwell hier gesagt? Diese paar Beispiele, und ich habe noch viele mehr hier auch in diesem Buch eben Data for the People angeführt, möchte ich einfach, dass ich Ihnen zeigen. Meistens ist es schon klar, allerdings so geballt ist nochmal zu sehen, dass wir in einer Welt leben, wo Privacy, wo Privatsphäre nur eine Illusion ist. Indem wir teilhaben in der Welt, in Hotels übernachten oder zum Beispiel Wasser trinken, Wäsche waschen, ist es so, dass über uns diese Daten praktisch genauestens erfasst werden können. Jetzt gibt es zwei Zugänge. Der eine Zugang ist zu sagen, das heißt, wir müssen versuchen, jetzt an den Quellen die Daten zu vermeiden. Der Zug, meine Damen und Herren, ist leider abgefahren. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir das sagen, okay, die Daten gibt es. Was können wir als Individuen, als Bürger jetzt fordern von Firmen, vom Staat, dass wir, da unsere Daten ja bereits preisgegeben wurden, welch ein schönes Wort, wo das Wort Preis drin steht, was können wir jetzt erwarten, dass uns da zurückgegeben wird? Nun, da sind die Chinesen uns schon etwas voraus. Nämlich im Jahre 2020, also 2020, wird in ganz China das, was momentan nur experimentell läuft, Pflicht, Gesetz. Und da gibt es eine Gleichung der Gesellschaft. Das ist die sogenannte Social Credit Score. Die wird von verschiedenen der großen Firmen berechnet, zum Beispiel Alibaba. Und diese Score, diese Kennzahl gibt es also für jedes Individuum, setzt sich aus all den möglichen Daten, die so erfasst wurden, zusammen. Zum Beispiel, wenn Sie mal bei Rot über die Ampel laufen als Fußgänger oder überhaupt nicht beim Zebrastreifen gehen, ein Punkt abgezogen. Wenn Sie vielleicht Shoplifting aus dem Geschäft was stehlen, vielleicht 5 Punkte abgezogen. Und wenn Sie gar Dinge auf Alibaba oder Taobao verkaufen, die Counterfeit Goods, also die nicht die Dinge, die sind, die wirklich tatsächlich sagen, das sind, was passiert dann? Plus 100 Punkte, weil Sie ja klar zeigen, dass Sie ein Mitglied der Gesellschaft sind, was hier den Handel voranbringt und was auch noch der Firma Alibaba dabei hilft. Ja, diese Firmen werden also jetzt die Daten berechnen, diese Daten in eine Gleichung zusammenführen. Was wir lernen können, ist, dass das zumindest öffentlich geschieht, dass man weiß, welche Terms in diese Equation eingehen. Was diese Equation für einen Sinn hat, ist, Ihnen danach Zugang zum Beispiel zu Kredit zu erleben, so wie das in Deutschland die Schufa macht. Aber nicht nur das, wenn Sie zum Beispiel ein Kind haben, dann wird die Schule, auf die das Kind gehen kann, tatsächlich bestimmt, dass wenn Ihr eigener Social Sentiment Score Wert unter einem gewissen Wert liegt, dann kann Ihr Kind leider nicht in diese gute Schule gehen. Also das ist das Ziel für das Jahr 2020. Was ich sage, zumindest haben die Chinesen sich Gedanken gemacht, wie sie die Diskussion auf der Ebene der Gesellschaft führen. Nämlich, was sind die verschiedenen Terms, die da in diese Gleichung eingehen? Wie wollen wir sie gewichten? Wollen wir sagen, dass dieses oder jenes wichtiger ist und mit welchem Gewicht? Was mir sehr wichtig ist, ist, es gibt kein Schwarz und Weiß hier. Wir haben finite resources, endliche resources, die irgendwie verteilt werden müssen, sei es Bildung, sei es finanzieller Kredit. Und wir müssen uns überlegen, nach welchen Kriterien wollen wir Zugang zu Bildung, Zugang zu Krediten den Leuten geben. Und hier zu sagen, diese Trade-offs, diese Güterabwägungen explizit zu machen, zu sagen, okay, diese sind uns doppelt so viel wert wie das, ist meiner Meinung nach der richtige Level, auf dem die Diskussion stattfinden muss. Zu sagen, wir wollen davon nichts wissen, wir nehmen mal an, die Daten würden nicht erhoben, das bringt uns nichts. Was, meine Damen und Herren, ist nun der Wert von Daten? Also zum Beispiel hier der Spucke auf der Flasche. Cheers. Der Wert von Daten sind die Entscheidungen, die auf diesen Daten basieren. Jetzt nehmen wir mal an, die Leute, die mir da gestern 1 Euro für meine Bierflasche gegeben haben, die haben tatsächlich danach hier eine DNA-Analyse durchgeführt. Was ist jetzt der Wert dieser Daten? Ja, wenn Sie zum Beispiel eine Krankenversicherung sind, die jetzt hier über die Republika den Zugang zu meinen Daten bekommt, oder wenn Sie sagen, diese Flasche gar weggeworfen haben, aber da gab es Leute, die haben die eingesammelt, DNA-Analyse durchgeführt. Was wären Sie als die Krankenversicherung, wenn das jetzt hier rein kapitalistisch laufen würde, wo eben kein Solidaritätsrisiko, wie es sein soll, umverteilt wird, sondern wirklich Individualrisiko berechnet wird? Wie würden Sie das machen? Was ist Fairness? Heißt Fairness, etwas nicht zu wissen? Oder heißt Fairness, bewusst als Gesellschaft diese Gleichung sich anzuschauen und sagen, wir zum Beispiel, wenn jemand raucht, sagen wir, okay, das ist was, was eine erhöhte Versicherungsprämie bedürft. Wenn auf der anderen Seite jemand genetisch Nachteile hat, für die er nichts kann, dann möchten wir, dass er da auch nicht dafür bestraft wird, sondern dass das Solidaritätsrisiko von der gesamten Community getragen wird. In dem Buch habe ich viele Beispiele. Ich habe dann 6 Rechte, die ich meine, dass wir, die wir als Bürger, als Citizens, als Individuum haben sollen. Die ersten beide sind Rechte auf Transparenz. Das erste davon ist, dass ich das Recht habe, meine Daten einsehen zu können. Aber bitte, das ist nicht irgendwie, so wie das bei Banken hier in Deutschland und anderen in der Fall ist, irgendwas Kleingedrucktes, wo ich dann irgendwas an Bits bekomme, sondern was wir fordern, dass die Firmen uns Tools, Werkzeuge geben, die uns erlaubt, unsere Daten zu interpretieren. Zum Beispiel Google macht das relativ gut. Ich weiß, Google ist nicht so besonders aktuell und so besonders geliebt in diesem Lande, aber ich muss sagen, wenn ich mir das Google Dashboard anschaue, wo alle meine Suchanfragen ich mir anschauen kann, oder meine Geolocation, ich kann einen Tag der letzten 10 Jahre auswählen und mir wird genau gesagt, wo ich war, oder ich kann es aggregieren, ich kann sagen, wann war ich nochmal dort. Das Google Dashboard, ich empfehle Ihnen das mal anzuschauen, ist eine relativ gute Implementation, dem Kunden, dem Nutzer tatsächlich etwas zurückzugeben, was mehr ist als nur die Raw Data. Das ist Step One, der erste Schritt. Was außer der Transparenz, dem Zugang zu den eigenen Daten, können wir fordern? Zweite Recht, was wir haben, ist, diese Data Refineries, Datenraffinerien, wie ich es nenne, inspizieren zu dürfen. Also natürlich nicht, indem wir da in die Algorithmen gucken, sondern eben wie damals in die Atomic Energy Commission es Leute gibt, deren Job darin besteht, Sachen auszumessen und uns dann zum Beispiel ein Gütesiegel für ein Kernkraftwerk oder zumindest für eine Hautcreme oder sowas zu sagen, wie die Stiftung Warentest das tut. Stiftung Warentest ist wahrscheinlich eher für Hautcreme als für Kernkraftwerke. Also wie können wir als Nutzer die Entscheidung fällen, ob wir der Datenreferie A oder der Datenreferie B unsere Daten geben. Nun, Transparenz ist nicht alles. Einsicht in die eigenen Daten, wann man sich wo bewegt hat, reiche nicht. Das Ziel ist, etwas zu tun. Das heißt, der Hauptteil des Buches beschäftigt sich damit mit den sogenannten Agency Rights, den Rechten zur Handlungsfreiheit. Ich möchte vielleicht nur eins davon hier aufzeigen. Das nenne ich im Englischen the right to have a seat at the controls. Das heißt, das Recht, uns es zu erlauben, an den Kontrollen zu spielen, zu sagen, was würde ich sehen in meinem Facebook-Feed zum Beispiel, wenn ich sage, mir ist es wichtiger, von Freunden, mit denen ich viel kommuniziere, was zu sehen, oder nehme ich den Regler auf die andere Seite, schiebe und sage, bitte keine Filterbubble, zeigt mir was von Leuten, die ganz anders sind als ich. Da ist natürlich dann viel dabei, was ich vielleicht gar nicht verstehe, weil es ganz andere Menschen von ganz anderen Ländern sind. Aber diese Möglichkeit haben wir jetzt und ich finde, dass wir als Benutzer, als Nutzer die Möglichkeit haben, diese Schieberegler auf die Werte zu stellen, die uns interessieren und nicht auf die Werte zu stellen, die die Firmen interessieren. Das geht dann wieder zurück auf den Gedanken der Gleichung, dass wir das explizit machen möchten. Was sind unsere Werte? Was sind die Gewichte, die wir haben? Zum Beispiel hier, das war Englisch, heißt es Exploration, Exploitation. To explore, neue Dinge zu sehen. To exploit, die Dinge, die ich weiß, die ich gerne sehe, davon mehr zu sehen. Wie können wir mit diesen Regeln exploitieren? Wie können wir Firmen dazu bringen, hier uns dieses Agency Right, dieses Recht der Handlungsfreiheit einzuräumen. Zusammenfassend würde ich sagen, wir leben in einer Welt, wo es uns an sich besser ging, als es uns jemals ging. Allerdings ist auch eine Welt, in der wir mehr für die Zukunft produzieren, als wir es jemals getan haben. Datenkunde für mich heißt einerseits zu wissen, was wir in Daten produzieren und dass es kein Löschen von Daten gibt. Das ist eine Illusion. Andererseits heißt Datenkunde aber auch, Größenordnung zu verstehen, zu wissen, was Fehler sind in Daten, zu verstehen, wie wir darauf handeln können. Ein wichtiges Prinzip hier ist das Prinzip der Differential Privacy. Das heißt, ich als Individuum, indem ich meine Daten der Community zur Verfügung stelle, zum Beispiel Gesundheitsdaten, da gibt es in der Kryptographie Methoden, dass mir als Individuum garantiert kein Nachteil entsteht. Während als Community von meinen Daten und den Daten anderer gelernt werden kann. Das ist also der ganz einfache Gedanke von Differential Privacy, dass dem Individuum kein Nachteil entstehen kann, während wir von der Gruppe was lernen.
Der Physiker und Datenexperte Andreas Weigen zu all dem, was wir von uns preisgeben, natürlich nur ein paar Beispiele. Was jetzt? Sich ohnmächtig dem allem hingeben oder sich dagegen stemmen? Müsst ihr selbst beantworten. Eine richtig groß angelegte Aktion plant die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ihr Vorsitzender Ulf Burmeier ist Jurist und hat die erste Klage gegen ein Bundesgesetz eingereicht, weil es aus seiner Sicht das Grundgesetz verletzt. Auch Nora Markart, die Vizepräsidentin, stellt das Projekt mit vor.
Karlsruhe steht natürlich als Beispiel für den Ort des deutschen Rechts. Also wir stellen euch vor, wie wir glauben, mit Hilfe von Gerichtsverfahren etwas für die Freiheit in Deutschland und Europa tun zu können.
Wir sind insgesamt 30 feste Mitglieder. Das ist sozusagen der Circle of Trust für die Klagen, die wir führen. Vor allem haben wir aber über 600 Fördermitglieder inzwischen. Da sind wir sehr stolz drauf, denn unsere Arbeit muss finanziert werden und Fördermitgliedschaften und Spenden sind die Art, wie wir im Wesentlichen unser Budget bestreiten. Wir haben aber eben auch institutionelle Förderungen. Das sind insbesondere Anschubfinanzierungen gewesen, zum Beispiel vom Chaos Computer Club, von Netzpolitik, von der Bewegungsstiftung, von den Open Society Foundations.
Genau, und das mit den Fördermitgliedern ist uns vor allem deswegen wichtig, weil wir natürlich möglichst unabhängig sein wollen. Das ist die Grundidee. Immer wenn man mit Klagen für Freiheitsrechte eintritt, dann muss man sich auch öfter mal mit Akteuren anlegen, die über sehr viel Geld und sehr viel Macht verfügen. Zum Beispiel Bundesbehörden, die ja im Prinzip ein unbegrenztes Budget haben, um Anwälte zu beschäftigen und sich eben in Karlsruhe zum Beispiel zu verteidigen. Und die Fördermitglieder erlauben es uns, sehr unabhängig zu agieren. Deswegen machen sie auch einen Großteil unseres Budgets aus. Wir freuen uns natürlich über institutionelle Förderung, aber finanziell betrachtet ist das nur ein kleinerer Teil unserer Kasse und das finden wir gerade auch aus diesem Grunde der Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig.
Was machen wir? Wir machen strategische Prozessführung. Wieso heißt die jetzt strategisch? Klagen kann ja erstmal jeder. Manchmal braucht man auch nicht mal einen Anwalt dafür. Strategische Prozessführung heißt für uns, dass wir eine langfristige Strategie verfolgen für die Grund- und Menschenrechte. Das ist der Bereich, in dem wir tätig werden wollen. Dass wir also jetzt nicht mal hier einen Fall machen und mal da einen Fall, sondern über eine längere Zeit unsere Organisation aufbauen, damit die auch nachhaltig tätig werden kann. Dass wir bei einem Fall auch durch mehrere Instanzen im Zweifel dabei bleiben können. Und strategisch auch insofern, als wir jetzt nicht irgendwelche dahergelaufenen Fälle nehmen, um das jetzt mal flapsig zu formulieren, wie eine Kanzlei das normalerweise macht. Kommt jemand, will Rechtsberatung, dann macht man das. Sondern wir wählen unsere Fälle sorgfältig aus und wir wählen dann natürlich auch die richtigen Klägerinnen und Kläger aus, mit denen wir eine Rechtsfrage, die aus unserer Sicht problematisch ist, am besten klären können und wo man auch vermitteln kann, was eigentlich das Problem ist bei dieser Rechtsfrage.
Ganz genau, denn wir sind davon überzeugt, dass wirklich gute Fälle, die dann auch zu guten Ergebnissen führen, nicht so einfach irgendwie vom Himmel fallen. Deswegen ist es bei uns sehr häufig so, dass wir zunächst mal ein Problem, ein rechtliches Problem identifizieren, zum Beispiel bestimmte Überwachungsgesetze, wir kommen gleich noch zu Beispielen. Und dann, wenn wir dieses Problem gefunden haben, dann suchen wir gezielt Menschen, die dieses Problem besonders überzeugen, zum Beispiel vor dem Bundesverfassungsgericht geltend machen können. Das heißt, wir bauen die Fälle, wir warten nicht darauf, dass sie irgendwie auf uns zukommen. Zum Beispiel bereiten wir zurzeit eine Klage vor gegen das neue BND-Gesetz. Der ein oder andere hat vielleicht die Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses verfolgt, wie da eben sehr vieles, was der BND getan hat, sich im Graubereich oder sogar ganz im Illegalen abspielte. Viele von euch werden mitbekommen haben, dass die Große Koalition darauf im Wesentlichen dadurch reagiert hat, dass sie das BND-Gesetz geändert hat und vieles von dem, was früher illegal war, wird jetzt jedenfalls formal nach dem BND-Gesetz legal, aber wir finden, dass Internetmassenüberwachung eben gerade nicht legitim ist und deswegen bereiten wir gerade mit anderen Organisationen eine Klage gegen das neue BND-Gesetz vor.
Das ist eben nur einer unserer Fälle, das ist der erste, wo wir wussten, das machen wir auf jeden Fall. Ein zweiter Fall, der früh dazu gekommen ist, der verwandte Fragen betrifft, ist eine Verfassungsbeschwerde gegen die strategische Überwachung nach dem sogenannten G10-Gesetz oder G10. Dann haben wir einen Fall gegen Hürden für die Informationsfreiheit, also nach dem Informationsfreiheitsgesetz oder Transparenzgesetz in Rheinland-Pfalz.
Und, genau, die Hürden nur ganz kurz am Rande, weil viele von euch vielleicht die Plattform Frag den Staat kennen, ja, die ja, wie ich finde, großartige Arbeit leistet, weil sie es besonders einfach macht, Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu stellen. Diese Plattform Frag den Staat kann man in Rheinland-Pfalz de facto nicht mehr benutzen. Ja, also die haben bei einer Novelle des Informationsfreiheitsgesetzes im Land so ein paar Fußangeln eingebaut, die praktisch dazu führen, dass Frag den Staat nicht mehr funktioniert. Und das finden wir eine ziemliche Dreistigkeit, ehrlich gesagt, weil gerade solche Plattformen es Bürgerinnen und Bürgern überhaupt überhaupt erst ermöglichen, ihre verfassungsmäßigen Rechte wahrzunehmen.
Da haben wir auch tatsächlich ein Projekt, was darauf aufbaut, was wir gleich noch vorstellen werden. Wir werden euch jetzt von den Klagen, die wir im Moment bereits sozusagen veröffentlicht haben, drei vorstellen, nämlich einmal G10, einmal unsere Klage gegen das Anti-Whistleblower-Gesetz zur Datenhehlerei und dann ein ganz neues Verfahren, wo wir eine Klage gegen Entgeltdiskriminierung unterstützen.
Ich denke, das Beispiel unserer Klage oder Verfassungsbeschwerde, genau genommen gegen das geänderte G10, ist sehr gut geeignet, um darzustellen, welche Strategie wir damit verbinden mit unseren Klagen. Wie gesagt, es ist eine langfristige Strategie. Wir haben uns überlegt, auch in digitalen Zeiten sollten die Menschen so weit als möglich die Kontrolle über ihre Daten bewahren. Wir sind uns darüber im Klaren, dass das schon nicht ganz einfach ist in Zeiten des Internet. Es wird aber ganz besonders schwer, wenn Geheimdienste, wie Constanze Kurz das immer so schön sagt, den ganz großen Staubsauger an die Leitungen halten und alles abschnorcheln, was da so durchfließt. Und gegen diese Internetmassenüberwachung, die in Deutschland der BND nach dem G10 und nach dem BND-Gesetz durchführt, wenden wir uns. Das ist aber nur ein Baustein in unserer langfristigen Strategie gegen Massenüberwachung durch Geheimdienste. Und da haben wir uns das G10 ausgesucht, weil es gerade novelliert worden ist. Und damit hat sich so eine Art Fenster der Möglichkeiten geöffnet, weil man immer nur ein Jahr nach einer Gesetzesänderung vor dem Bundesverfassungsgericht direkt gegen das Gesetz klagen kann. Und das wiederum hat große Vorteile. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, andere Leute klagen zum Beispiel in Leipzig gegen einzelne Überwachungsmaßnahmen und das ist sehr schwierig. Das Bundesverwaltungsgericht will das letztlich nicht so richtig wissen und wir versuchen es deswegen direkt gegen das Gesetz. Ja, da haben wir wesentlich geringere Anforderungen, was wir darlegen müssen und versprechen uns da eine Menge davon. Und wir haben natürlich auch besonders gute Klägerinnen und Kläger ausgewählt. Das ist auch Teil der strategischen Prozessführung. In diesem Fall nämlich Amnesty International, also eine Organisation mit sehr großer Glaubwürdigkeit und haben Aktivistinnen aus Deutschland und aus dem Ausland gewonnen, die eben viel über das Internet kommunizieren und die plausibel geltend machen können, hey, meine Daten, ja, wo es um Menschenrechtsverletzungen weltweit geht, die schnorchelt der BND ab und das ist ein Eingriff in meine Kommunikationsfreiheit.
Das Beispiel Datenhehlerei, da geht es um die Pressefreiheit. Da geht es darum, dass hier mit der Datenhehlerei eine Strafrechtsreform verabschiedet worden ist und auch eine Reform in der Strafprozessordnung, was Hausdurchsuchungen angeht, die es für Journalisten und Journalistinnen, gerade investigativ arbeitende Leute, schwierig macht, mit Whistleblowern zusammenzuarbeiten und für die Whistleblower vor allem auch schwierig macht, darauf zu vertrauen, dass ihre Informationen geschützt sind, zum Beispiel vor Hausdurchsuchungen und so. Das Problem sozusagen Hehlerei ist, wenn man was Geklautes weitergibt und die Idee ist quasi, Daten kann man auch klauen, zum Beispiel Steuer-CDs und so. So hat man sich das eigentlich überlegt. Aber natürlich Whistleblower, wenn die was runterladen vom Server und an Journalist geben, sind das auch geklaute Daten, die dann, wenn die entgeltlich weiterverarbeitet werden, zum Beispiel problematisch sind. Und da sind verschiedene Gruppen rausgenommen aus dem Gesetz, die geschützt werden sollen. Der Gesetzgeber hat das schon gecheckt, dass das ein Problem sein könnte, aber hat es nicht ordentlich gemacht. Und insofern ist es ein wirklich problematisches Gesetz, wo wir gesagt haben, dagegen müssen wir vorgehen und haben auch hier tatsächlich eine direkte Verfassungsbeschwerde. Also wir sind direkt nach Karlsruhe mit unserer Verfassungsbeschwerde gegangen. Ulf ist direkt nach Karlsruhe mit dem Zug gefahren, hat wieder selber eingelegt in den Briefkasten sozusagen. Und auch da haben wir sorgfältig natürlich überlegt, mit welchen Beschwerdeführern arbeiten wir da zusammen. Da haben wir mehrere Investigativjournalisten, die aus so großen Reportagen, zum Beispiel Olympia-Doping, bekannt sind und die für die CT arbeiten zum Beispiel und da mit Whistleblowern bereits gearbeitet haben und sagen, das werden wir vielleicht in Zukunft auch wieder machen. Und ein Projekt, was wir neu dazugenommen haben, uns geht es natürlich auch um Nachwuchsförderung. Das heißt, wir arbeiten hier mit der Humboldt Law Clinic Internetrecht zusammen. Eine Law Clinic ist, wenn Studierende schon im Studium dazu angeleitet werden, Rechtsrat zu erteilen und dabei was über Grund- und Menschenrechte lernen und gleichzeitig sozusagen schon Kompetenzen entwickeln, das auch gerichtlich durchzusetzen. Und da arbeiten wir eben mit der Humboldt Law Clinic Grund- und Menschenrechte, habe ich selber mitgegründet. Inzwischen gibt es sie auch für Internetrecht und mit dieser Internetrecht-Klinik arbeiten wir jetzt zusammen und die Studierenden haben da die Beschwerdeführerprofile zum Beispiel entwickelt und uns bei den Recherchen unterstützt.
Na, das ist auch so Teil unserer langfristigen Strategie. Die Idee ist eben einfach, die GFF soll es nicht nur 1, 2, 3 Jahre geben, sondern idealerweise für immer. Und da brauchen wir natürlich einfach eine Generation von Juristinnen und Juristen, die sich für Menschenrechte engagieren wollen juristisch. Und deswegen holen wir sie quasi schon im Studium ab. Und ich finde, das hat auch wunderbar funktioniert. Ein anderes Beispiel, das wir gerade frisch begonnen haben, ist unsere Unterstützung einer Klage auf Entgeltgleichheit. Ja, die langfristige Strategie, die dahinter steht, ist, Freiheit bedeutet immer auch Freiheit von Diskriminierung. Und Diskriminierung zum Beispiel aus Gründen des Geschlechts oder der Religion ist eine Verletzung von Grundrechten. Und dieser Fall, den wir da jetzt unterstützen, ist, denke ich, besonders gut geeignet, Nora.
Ja, also das ist ein Fall, die Entgeltdiskriminierung ist ein Problem, das ist vielleicht euch allen schon bekannt. Gender Pay Gap ist so das große Schlagwort. Frauen verdienen, auch wenn man alles rausrechnet, was das vielleicht erklären könnte, immer noch im Durchschnitt 7% weniger als Männer. Wenn man das auf die Lebensarbeitszeit hochrechnet, kann man davon locker ein Haus kaufen. Das ist natürlich ein Gerechtigkeitsproblem. Das ist, wenn man das liberal fassen will, natürlich auch ein Problem, weil die Marktbedingungen verzerrt sind. Für uns ist es vor allem ein Grundrechtsproblem. In Artikel 3 ist die Gleichstellung der Geschlechter verankert. Es ist im Europarecht enthalten, es ist in allen möglichen völkerrechtlichen Geboten enthalten. Es wird in Deutschland nicht vernünftig umgesetzt. Hier haben wir einen Fall, wo es um eine preisgekrönte Investigativjournalistin geht, die ihren Arbeitgeber verklagt hat, weil sie sehr viele Anhaltspunkte dafür hat, dass die Gehaltszahlungen nach Geschlecht differenziert sind und dass sie weniger verdient, als ihr zusteht. Die sehr viel sozusagen schon selber rausgefunden hat und an uns herangetreten ist und gesagt hat, ich möchte hier in Berufung gehen, ich brauche hier irgendwie eine größere Organisation, die das unterstützt mit so meinem Anwalt, der macht das super, aber ich brauche irgendwie jemanden, der auch eine Öffentlichkeitsarbeit macht, der das vermitteln kann, mit dem wir strategische Beratungen führen können. Und das ist eben für uns wichtig, in dem Bereich tätig zu werden, weil eben Freiheit immer gleiche Freiheit sein muss, weil wir ein umfassendes Grund- und Menschenrechtskonzept hier vertreten.
Und das nächste Projekt, das wir euch kurz vorstellen möchten, ist das Projekt Transparenzklagen. Der ein oder andere von euch hat vielleicht von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gehört. Das bedeutet im Wesentlichen, dass man einen Anspruch darauf hat, dass Behörden normalerweise alle Behörden internen Informationen rausgeben. Es gibt da bestimmte Ausnahmen, zum Beispiel zum Schutz der Privatsphäre bestimmter Betroffener. Aber im Großen und Ganzen müssen Behörden diese Informationen in den meisten Bundesländern und auch im Bund auf eine solche IFG-Anfrage, Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage herausgeben. In der Praxis funktioniert das aber nur so mittelgut, mal ganz vorsichtig gesagt. Viele Behörden machen das einfach nicht, obwohl sie das eigentlich machen müssten. Und deswegen haben wir einen Fonds aufgelegt. Wir nennen das Transparenzpatenschaften. Da kann man im Grunde eine Anfrage, die man auf Frag den Staat auf dieser Internetplattform gestellt hat, weiterverfolgen. Also man stellt zunächst mal eine Anfrage auf Frag den Staat an irgendeine Behörde. Die Behörde spielt nicht mit, lehnt es ab aus irgendwelchen rechtswidrigen Gründen. Und dann kann man sagen, liebe GFF, diese Ablehnung ist rechtswidrig und das ist ein wichtiger Fall. Diese Informationen müssten aber eigentlich rausgerückt werden. Und wir übernehmen dann bei geeigneten Fällen eine Patenschaft. Wir nennen das eine Transparenzpatenschaft und das bedeutet, wir zahlen euch den Anwalt und wir zahlen die Kosten des Verwaltungsgerichts, um diesen Anspruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz per Klage durchzusetzen. Da haben wir eine, eben natürlich als Partnerorganisation, die Open Knowledge Foundation, das ist quasi die Trägerorganisation von Frag den Staat. Wenn ihr so wollt, ist das die Verlängerung von Frag den Staat mit juristischen Mitteln. Und deswegen sagen wir, die Freiheit der Information wird auch vor Gericht verteidigt.
Ja, wir sind vernetzt natürlich. Wir haben das Ganze ja nicht erfunden mit der strategischen Prozessführung. Andere machen das seit Jahren oder arbeiten in ähnlichen Bereichen mit uns zusammen. Uns geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern zu sagen, hier gibt es in Deutschland eine Lücke. Es gibt bisher keine Organisation, die das, was wir machen, im Bereich Grund- und Menschenrechte abdecken kann. Es gibt zum Beispiel das ECCHR, mit dem wir auch kooperieren. Die machen das in transnationalen Bereichen. Aber die haben wir natürlich auch gefragt, können wir das bei euch ansiedeln? Dann haben die gesagt, das finden wir super, solltet ihr auf jeden Fall machen, aber das passt bei uns irgendwie nicht rein, das ist genau. Zu viel.
Und das gilt auch für die anderen Organisationen. Die Idee stammt ja vor allem aus den Vereinigten Staaten. Da kennt ihr vielleicht Organisationen wie die Electronic Frontier Foundation oder die American Civil Liberties Union, also EFF und ACLU. Das sind so die beiden ganz großen, bekannten NGOs, die in den Vereinigten Staaten sich mit Klagen für Menschenrechte einsetzen. Und Nora und ich haben beide mal in den USA studiert, sind also mit dieser Idee quasi nach Europa gekommen und haben gesagt, wer könnte denn das eigentlich in Deutschland machen? Und wir sind dann wirklich Klinkenputzen gegangen bei verschiedensten NGOs, weil wir jetzt nicht ursprünglich die Idee hatten, wir wollen eine eigene Organisation gründen, sondern wir wollten einfach eine Plattform für Klagen für die Freiheit aufbauen. Aber wie gesagt, die anderen Organisationen haben alle gesagt, super Idee, auch der CCC zum Beispiel, ne, super Idee, aber wir sind Hacker, ja, wir sind keine Juristen, wir wollen es auch gar nicht werden. Deswegen, wenn ihr das macht, unterstützen wir das total gerne. Und so kam das von im Prinzip allen, die wir gefragt haben. Und da haben wir gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann gründen wir die Gesellschaft für Freiheitsrechte und arbeiten aber mit diesen anderen NGOs zusammen. Deswegen schreiben wir zum Beispiel auch keine Policy Paper oder organisieren keine Demos. Das macht zum Beispiel die DigiGES, mit der wir ja auch sehr eng zusammenarbeiten. Die decken diesen Bereich ab, aber wenn es um Klagen geht, dann kommen wir ins Spiel und typischerweise eben mit einer Partner-NGO, die auf diesem Feld schon länger unterwegs ist. Das hat zwei große Vorteile. Zum einen entsteht keine Konkurrenz, ja, weil wir einfach die Arbeit der anderen unterstützen und die uns Fälle geben, die wir dann durchziehen können. Und zum anderen lernen wir natürlich auch wahnsinnig viel von der Expertise der anderen. Wir können ja nicht auf allen Feldern fit sein. Also zum Beispiel, jetzt ist das Büro zur Umsetzung von Gleichheit auch spezialisiert auf Antidiskriminierungsrecht, ja, Racial Profiling zum Beispiel. Beispiel. Und warum sollen wir jetzt erst wieder die Expertise aufbauen, die andere vielleicht schon haben? Also wir verstehen uns quasi auf die spezialisierte Klage-Dienstleister-NGO. Wir sind so ein bisschen die Spinne im Netz. Wir koordinieren das, suchen Kläger, sichern die Finanzierung und versuchen damit Menschenrechte across the board in ganzer Breite wirksamer durchzusetzen.
Soweit unser Ausflug an diesem Wochenende in die Welt der Datengier und ins Darknet. Wir haben Einzelveranstaltungen der diesjährigen Republika zusammengestellt, die 2017 unter dem Slogan stattfand: Love Out Loud.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.